Heute haben wir eine besondere Begrüßung für Sie. All die jungen Leute, die hier vorne stehen, machen gerade Ferien. Gerade hat jemand gefragt, was ist heute für ein Fest? Es ist Folgendes, es ist zurzeit Sommerbibelkurs. Das ist eine Art, Ferien zu machen. Viele haben heute etwas gelesen davon, dass man Zeit braucht zum Wurzelfassen, Zeit im Wort Gottes zu graben, und diese Zeit nehmen sich diese jungen Leute und sie grüßen sie heute gleich zu Beginn der Bibelstunde mit einem ihrer Lieder. Vielen, vielen Dank. Dieses Lied wird im Laufe der Woche noch eine große Rolle spielen. Dazu sagt Andreas Kurle am Schluss etwas. Es war unvergesslich, wie Pastor Paul Deitenbeck einmal hier an diesem Platz davon gesprochen hat, wie Gott sorgt dafür, dass zur richtigen Zeit die richtigen Menschen in unser Leben treten und uns helfen, etwas von ihm zu verstehen. Gestern Abend bekamen wir einen Eindruck davon, wie jemand in einer atheistischen Kultur, ein junges Künstlerehepaar, beide Fotografen, dem lebendigen Gott begegneten und eine große Geschichte anfing, die große Kreise zog. Wir freuen uns, dass dieses junge Ehepaar jetzt nicht mehr in Kiew wohnt, in der Ukraine, sondern im Raum Stuttgart. Anatoli Uschomirski und seine Frau Irina sind heute hier. Und sie haben seit damals vielen, vielen geholfen, herauszufinden, was Gottes Idee für ihr Leben ist, Gottes geniale Idee. Viele haben ihn kennengelernt als Referent, als Leiter der messianischen Gemeinde in Esslingen und Stuttgart und darüber hinaus. Viele haben Sendungen im Rundfunk von ihm gehört. Viele haben seine Bücher schon gelesen. Manche entdecken sie heute am Tisch hinten im Foyer. Viele waren mit ihm auf Freizeiten. Gestern haben wir gehört, manche haben sich durch dieses Ehepaar kennengelernt und haben schon Hochzeit gefeiert, seit sie sie kennen. Wir freuen uns, wenn auch solche unter uns sind. Herzlich willkommen, Irina am Schriftentisch. Herzlich willkommen, Anatoli Uschomirski. Wir freuen uns über dieses Zeitfenster in der Mitte dieses Bibelkurses. Es ist wirklich ein Höhepunkt. Wir freuen uns über den Abend gestern. Wir freuen uns auf die Bibelstunde heute und auf den Unterricht morgen, vormittags und nachmittags. Da hören wir noch etwas davon. Und bevor Anatoli Uschomirski dann das Mikrofon bekommt, singen wir noch ein Lied gemeinsam, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. Oh, Frau Dr. Schmalenbach, also ja, jetzt ist so ein Tag, wo man bitten muss, rücken Sie doch ein bisschen in die Richtung, dann können die Gäste besser Platz nehmen. Nummer 425, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt.
Darf ich kurz um ein Zeichen bitten, wer gestern hier dabei war? Aha, danke schön, danke schön. Ich verstehe, dass ich ganz kurz mich vorstellen muss. Manche Leute kennen mich, manche kennen mich nicht. Ich heiße Anatoli Uschomirski, ich bin ein Jude. Meine Eltern waren Juden, meine Großeltern. Das war ein falscher Anfang. Ich beginne jetzt von neuem. Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. Jakob wurde zum Vater von 12 Söhnen, die später die Leiter von 12 Stämmen Israels geworden sind. Und irgendwie gehöre ich auch in diese Linie. Jetzt ist es etwas klarer. Ja? Seit 25 Jahren leben meine Frau und ich mit meiner Familie in Deutschland. Wir kommen aus Kiew, aus der Ukraine. Seit 25 Jahren laufen wir Jesu Fußstapfen nach. Und seit 23 Jahren bin ich unterwegs mit Evangeliumsdienst für Israel. Ich habe gestern etwas ausführlicher erklärt, was Evangeliumsdienst ist. Für manche Leute, die das nicht wissen, haben wir ein Büchertisch aufgebaut und ich sage ein paar Worte dazu, was dort liegt auf diesem Büchertisch. Das Wichtigste ist diesen Freundesbrief. Das kommt einmal in 2 Monaten und in diesem Brief berichten wir, was Gott unter dem Volk Gottes in Israel, aber auch überall auf dieser Welt tut. Wenn jeder von euch das mitnimmt, dann wäre ich glücklich. Dann gibt es einige Schriften dort, die auch sehr gut sind, zum Beispiel die Themensblätter, solche Themensblätter, die über unterschiedliche wichtige biblische Themen berichten. Heute habe ich für euch eine neue Schrift mitgebracht. Ich weiß nicht, ob Sie diese Informationen zur politischen Bildung kennen. Das ist eine neutrale Schrift und ich finde, das ist ja sehr, sehr wichtig und gut. Es geht um die unterschiedlichen Themen und um Israel herum. Nehmen Sie das bitte auf unserem Tisch. Das kann man auch kostenlos bestellen. Das ist eine sehr gute Schrift, empfehle ich auch. Dann gibt es eine Einladung nächstes Jahr, wenn eine oder der andere mit mir auf eine Israel-Reise möchte, eine Jubiläumsreise. Israel wird 70 nächstes Jahr, 70 eine sehr wichtige Zahl in der Bibel. Und wenn Sie möchten, können Sie mit mir gerne im März nach Israel reisen. Und dann gibt es einige Sachen auf unserem Tisch, die etwas kosten, zum Beispiel diesen Israel-Kalender für 2018, nicht nur mit den schönen Bildern aus Israel, sondern mit den wichtigsten Informationen über die biblische Feste. Ich habe gestern kurz über diese Feste gesprochen, also können Sie gerne auch bei uns kaufen am Tisch. Und dann sind noch drei Dinge, und damit mache ich die Werbung Schluss. Das sind eine Reihe von DVDs, das heißt die Bibel aus jüdischer Sicht. Im Grunde genommen, das, was wir morgen machen, ist ein kleines Ausschnitt davon. Es gibt unterschiedliche 6 Themen bei diesen DVDs und sie eignen sehr gut für eine Gemeindearbeit, eine Bibelstunde, eine Hauskreisarbeit. Schauen Sie mal an, unterschiedliche 6 Themen. Das erste Buch von mir, das heißt Den Juden zuerst. Wenn sich einer oder der andere für die Kirchengeschichte interessiert, also ich muss im Voraus sagen, das ist kein Roman, das ist ein akademisches Buch mit vielen Fußnoten, aber wenn Sie, es gibt manchmal auch Liebhaber für solche Bücher, können Sie gerne kaufen, ganz besonderen Winkel, das Evangelium für das jüdische Volk ist da. Und mein letztes Buch, Hilfe Jesus, ich bin Jude. Leider haben wir nur 5 Exemplare dabei. Ich weiß nicht, Schwester Friederike, haben Sie das auf die Bibliothek bei Ihnen? Zum Verkauf? Ich meine nicht Bibliothek, zum Verkauf auch. Egal, wenn einer oder der andere das kaufen möchte, mache ich heute ein Sonderangebot. Ich signiere euch die Bücher. Kostenlos. Und ja, das ist ein Buch aus 3 Teilen. Der Teil Nummer 1, meine Biografie, wie ich als Jude zum Glauben an Jesus gekommen bin. Das zweite Teil sind meine Begegnungen mit den Holocaust-überlebenden Juden und die Deutschen, die in der zweiten und dritten Generation von der Schuld der Vergangenheit leiden, wie ich damit umgehe. Das dritte Teil sind die theologischen Auslegungen, die Bibel aus jüdischer Sicht. Wenn nach dieser Bibelstunde einer oder der andere sagt, mir ist es wichtig, was diese Menschen tun, dafür ist diese Namensliste auf unserem Tisch. Sie können gerne Ihre Adresse, E-Mail-Adresse, Namen eintragen. Und da gibt es unterschiedliche Optionen, wie man mit uns in Kontakt bleiben kann, wie kann man uns im Gebet unterstützen. Und ehrlich gesagt, ich freue mich wieder auf die neuen Namen, weil ich weiß, dass ich mit diesen Menschen im Gebet verbunden bin. So, die Werbung, Schluss. Was machen wir weiter? Ich würde gerne mit einem jüdischen Witz beginnen. Haben Sie nichts dagegen? Schön. Ein junger Theologiestudent trifft in einer stillen Ecke eines Parks auf einen jüdischen Rabbi, welcher inbrüstig Gott lobt und preist. Vater im Himmel, danke, dass du uns aus Ägyptenland geführt hast. Du hast die Fluten des Roten Meeres geteilt und uns sicheren Fußes hindurch geführt. Als er beendet hat, trifft der junge Mann zu ihm und erklärt: Guter Rabbi, bei allem Respekt, weißt du denn nicht, dass man mittlerweile bewiesen hat, dass die Stelle, an der Mose das Volk Israel durch das Rote Meer geführt hat, nur eine seichte Furt mit einer Wasserhöhe von 30 Zentimeter war. Der Rabbi ist erstaunt, bedankt sich aber für Aufklärung. Auf darauf folgenden Tag führt der Weg des jungen Studenten ihn wieder an derselben Stelle vorbei und wieder trifft er auf den inbrüstig betenden Rabbi. Er hört ihn betend: Vater im Himmel, du hast uns aus Ägyptenland geführt. Du, Gott der Wunder, hast 5000 Ägypter in nur 30 Zentimeter hohem Wasser umkommen lassen. Preis sei deinem Namen. Ja, ja. So ist es. So ist es. Gott der Wunder. So, ich habe es gehört, bei dem Sommerbibelkurs sind die Geschwister mit dem Evangelium von Matthäus beschäftigt. Und ich möchte gerne in diese Bibelstunde auch etwas vom Matthäus-Evangelium bringen. Und zwar, das ist ein... Licht muss man hier ausmachen vielleicht. Entschuldigung. Das ist ein Gleichnis. Ein Gleichnis aus den Gleichnissen Jesu. Ein Gleichnis aus den 18 anderen Gleichnissen, mit denen ich seit letzten 3 Jahren beschäftige. Einmal lasse ich einen Kommentar zu den Gleichnissen in Matthäus Evangelium. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und seit dieser Zeit schreibe ich mein eigenes Kommentar. Das dauert schon 3 Jahre. Ich bin mir gar nicht sicher, wann ich fertig bin. Aber das ist ja eine von den 18 Gleichnissen, die ich schon durchgemacht habe. Allerdings für die Geschwister, die mich noch nicht kennen und die mich noch nicht gehört haben. Ich muss Ihnen etwas sagen. Viele von Ihnen, die meine Seminare besuchen, schon seit Jahren kennen das hebräische Prinzip sowohl als auch. Die jüdischen Gelehrten lehren, die Tora bzw. das Wort Gottes hat 70 Gesichter. Was heißt das? Man kann ein biblisches Wort aus mindestens 70 Perspektiven betrachten. Da sind sie als westeuropäische Christen nicht gewohnt. Und deswegen, das, was Sie heute von mir hören, wird für manche sehr überraschend sein. Ich möchte nicht einen Boden von Ihren Füßen wegziehen oder sowas, aber ich möchte nur einfach im Voraus sagen, es ist eine gewisse Spannung und wir müssen diese Spannung aushalten und begreifen, dass Dinge, Ereignisse und Menschen immer vielseitig sind, geschweige schon das Wort Gottes. Und nur so, mehrdimensional, müssen sie auch wahrgenommen werden. Sonst bleibt unser Denken flach und wir werden das Leben und die Bibel nur verzerrt wahrnehmen. Und jetzt kommt das Gleichnis. Wir können das gemeinsam lesen. Ich lese, glaube ich, aus Luther-Übersetzung, aber Sie können das gerne in euren Bibel auch nachschauen. Das heißt bei mir der Überschrift von den klugen und törichten Jungfrauen. Also, ich werde für diesen Gleichnis mindestens 2 Auslegungen geben. Also 2 von 70, das ist nicht viel, oder? Vers 1. Dann wird das Himmelreich gleichen 10, also das ist Matthäus 25, die ersten 13 Verse. Das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Schon beim ersten Vers muss ich eine kleine Fußnote geben. Es gibt bei den unterschiedlichen Völkern unterschiedliche Hochzeitsbräuche. Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe noch nie gehört, dass die Jungfrauen etwas mit dem Bräutigam zu tun haben. Oder? Oder lesen Sie einfach so, Sie merken das gar nicht, oder? Das ist das erste seltsame Ding, was wir in diesem Gleichnis lesen müssen. Wir müssen die Bibel sorgfältig lesen, oder? Also, mit der Braut schon, die Jungfrauen, aber nicht mit dem Bräutigam. Ja? Das ist ja seltsam. Ich werde jetzt absichtlich die seltsamen Dinge in diesem Gleichnis betonen und unterstreichen. Gut, dann lesen wir, dass sie ihre Lampen nahmen. Da. Wenn ich meine Vorlesungen mit den jungen Leuten oder mit den jungen Theologiestudenten mache, dann denken sie gleich an die Taschenlampen oder irgendwelche elektrische Lampen. Wissen Sie, um was geht's hier? Kennen Sie das? Also das ist die Lampe, die man in Israel benutzt hat, mindestens im ersten Jahrhundert nach Christus. Und das ist das zusätzliche Öl. Ich weiß nicht, wie lange hätte es gereicht, dieses Öl, aber das war ein Gefäß mit dem zusätzlichen Öl, damit wir das ein bisschen authentisch haben vor Augen, um was es hier geht. Gut, ich lese weiter, Vers 2. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Ich muss sagen, das ist gar kein schlechter Prozentsatz von den Klugen, nicht wahr? Die Törichten nahmen ihren Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit ihren Gefäßen samt ihren Lampen, also Gefäßen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, das ist gar nicht christlich, oder? Die Antwort. Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, du tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Bis dahin. Ich muss zugeben, das ist auch eine seltsame Antwort, was der Bräutigam hier gibt. Warum? Die Hochzeit dauert in Israel, helfen Sie mir, mindestens eine Woche. Und nicht alle konnten von Anfang an dabei sein. Viele kamen von weitem und es wäre höchstens peinlich, wenn man jemandem die Tür von der Nase zugemacht hätte. Das ist wieder was Seltsames in diesem Gleichnis. Dann gibt es noch etwas, was uns in Verlegenheit bringen sollte. Eine wichtige Gestalt fällt ganz. Eine kurze Frage. Wie viele Predigten haben Sie über diesen Gleichnis schon gehört? Vergessen Sie jetzt alles, was Sie gehört haben. Gut? Das ist ja das Beste. Sonst werden Sie immer konfrontieren und im Kopf denken, ach Anatoli, was sagst du? Ich habe was anderes gehört. Ja. Okay, die Braut ist nicht da. Und die Frage, die bei mir jetzt gleich aufkommt, wenn ich das lese, dass die Braut nicht da ist, mit wem ging der Bräutigam zur Hochzeit, wenn die Braut gar nicht da war? Also merken Sie, wie viele Fragen gibt es dazu? Um das alles zu begreifen, muss man in die Schuhe der damaligen Zuhörer hineinschlüpfen. Und das machen wir jetzt in die nächste halbe Stunde. Zunächst klären wir die Frage mit der Braut. Eine jüdische Tradition, also ich erkläre euch das Gleichnis aus der jüdischen Sicht heute. Aus der christlichen Sicht haben Sie genug schon von mir, von anderen Leuten gehört. Ja? Eine jüdische Tradition besagt, dass man unter einer Jungfrau damals eine menschliche Seele beziehungsweise einen Menschen verstand. 10 Jungfrauen, 10 menschliche Seele, 10 Menschen, 10 Männer. Sagt euch etwas in Bezug auf das Judentum? 10 Männer? Es gibt einen bestimmten Begriff im Judentum, das heißt Minyan. Das ist die minimale Zahl für eine Gemeinde. Ein jüdisches Gottesdienst kann nicht beginnen, wenn die 10 jüdischen Männer nicht dabei sind. Woher kommt diese Tradition? Erinnern Sie sich an eine interessante Bibelstelle in 1. Mose 18. Abraham bekommt einen Besuch. Das sind die 3 Männer. Gott kommt zu Abraham und sagt, der Schrei von Sodom und Gomorra hat den Himmel erreicht, ich gehe diese Städte zu zerstören. Was ist die Reaktion von Abraham? Mach das mit diesen Ungläubigen, ja? So reagiert er, oder? Was sagt Abraham? Herr, wenn es nur 50 Gerechten in diesem Stadt leben, verschone die Stadt. Okay, sagt Gott, 50 und will gleich gehen. Abraham sagt, stopp, bitte 40. Ja, okay, 40. Stopp, bitte 30. Der Herr ist mit 30 einverstanden. Bis wie viel geht Abraham und Gott? 10. 10 Gerechten. Und merken Sie bitte, man konnte in Sodom und Gomorra nicht 10 gerechten Menschen finden. Die 10 Gerechten hätten die ganze Städte heil gehalten. Aber das hat nicht funktioniert. Aus dieser Geschichte lernen jüdische Menschen 10 Gerechte, das ist ja minimale Zahl für ein heiliges Gottesdienst. Also 10. Gut, jetzt kommen wir wieder zu unserem Gleichnis. Welches Bild vermittelt uns dieses Gleichnis? Der Bräutigam kommt zu seiner Gemeinde. Das Bild von der Braut steht, Achtung, für das Volk Israel. Das Bild von der Braut steht für das Volk Israel. Der Bräutigam ist der Herr. Die 10 Jungfrauen sind die Vertreter des Volkes, beziehungsweise sie sind die Braut. Alles klar? Bis jetzt? Jetzt kommen wir zu der nächsten Frage. Leuchter. Was bedeutet Leuchter? Was sagt die Bibel über den Leuchter? Eine gute Bibelstelle habe ich ausgesucht, das sind die Sprüche, Kapitel 20, Vers 27. Eine Leuchte des Herrn ist des Menschen Geist. Er durchforscht alle Kammern des Innern. Also ich glaube, das ist ja alles klar. Die Bibel sagt uns deutlich an dieser Stelle, der Leuchter ist der menschliche Geist, der mit seinem Schöpfer verbunden ist. Also nicht ein Geist, der nur seine eigenen Interessen verfolgt. Ja? Der Geist, der mit dem Schöpfer verbunden ist. Und dann lesen wir, dass der Bräutigam lange ausblieb. Man konnte damals die Termine nicht genau einhalten. Der Bräutigam sammelte unterwegs seine Freunde ein und es konnte lange dauern. Außerdem musste der Bräutigam das Haus für seine zukünftige Frau vorbereiten. Also, die Frauen waren eingeschlafen und dann kam der Bräutigam, alle sind aufgeregt. Die 5 Klugen haben zusätzliches Öl, die anderen haben keins und dann schicken die Klugen die Dumen zum Kaufmann, um Öl zu kaufen. Was symbolisiert das Öl? Also wenn Sie heute die Kommentare öffnen, ich habe mindestens 5 Kommentare zu diesen Bibelstellen gelesen und alle sprechen davon, dass Öl der Heilige Geist ist. Also ich bitte euch, wenn einer von Ihnen einen Laden kennt wo man den Heiligen Geist kaufen kann, bitte teilen Sie mir diese Adresse mit. Okay? Ich komme später auf das Öl. Die Spannung muss da bleiben. Ja? Jetzt komme ich zurück zum Geist, zum Leuchter. Wie kann der menschliche Geist wiederbelebt werden? Indem wir Gott dienen. Wenn wir in unserem Wandel vor Gott müde werden, wenn wir ihm nicht täglich dienen, stehen wir in der Gefahr, dass unser Geist einschlummert. Wenn unser Geist schläft, dann gehören wir zu den fünf törichten Jungfrauen. Die nächste Frage: Warum konnte der Bräutigam die fünf Frauen ohne die brennenden Lampen nicht zur Hochzeit einladen? Einfach so eine großzügige Geste machen. Ach, ihr habt verschlafen? Kein Öl mehr? Macht nichts. Kommt alle rein, ich bin ein gnädiger Bräutigam. Kommt einfach so. Gott ist gnädig, sagen viele Leute, oder? Ich möchte euch das erklären. Die Erklärung ist ganz einfach. Der Leib ohne Geist ist tot. Der Leib ohne Geist ist tot. Der Bräutigam braucht eine lebendige Braut. Ab dem Punkt, wenn Bräutigam seine Braut in das Haus führt, sind sie Mann und Frau. Vergessen Sie bitte an dieser Stelle nicht, wir betrachten im Moment die Jungfrauen als Bild für die Braut. Ja? Die anderen fünf können und dürfen nicht mehr rein, weil sie nicht dazu gehören. Einfach so. Der Bräutigam kann nicht noch eine weitere Braut haben. Und dann sagt er, ich kenne euch nicht. Ich werde keine andere Frau haben. Ganz einfach. Oder ist das kompliziert? Und dann sagt Jesus im Vers 13, darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Dieses Wort wachet habe ich im hebräischen Übersetzung untersucht. Das ist ein ganz interessantes Wort. Wachet ist mit dem Wort Staat verwandt. Also es gibt gleiche Wurzel. Wir machen jetzt eine Wurzelbehandlung. Es ergibt sich also die Staat heißt ihr auf Hebräisch und dieses Wort wachen, aufwecken, bemerken heißt lehair. Also gleiche Wortwurzel. Es ergibt sich ein folgendes Bild. Die Wachen stehen auf der Stadtmauer und betrachten genau, was in der Ferne passiert. Jesus sagt, wachet. Wachen? Aber Moment mal, aber alle 10 Jungfrauen sind eingeschlafen, nicht wahr? Alle sind eingeschlafen, kluge und törichte. Was heißt es für uns, wachen? Wachet bedeutet für die Jünger nicht, dass sie auf Schlaf verzichten, sondern dass sie genau schauen, ob der Leuchter in Ordnung ist, ob das Öl reicht. Das heißt in unserem Kontext, sein Leben ständig zu prüfen, ob wir aufrichtig vor dem Herrn wandeln. Worin liegt die Torheit der törichten Frauen? Einerseits sind sie nicht gleichgültig. Sie sind besorgt über den Mangel an Öl und sie wollen das Öl besorgen. Das heißt, sie wollen dem Herrn dienen. Warum ist ihnen das Öl ausgegangen? Sie glaubten, dass der Bräutigam sehr bald kommt und wollten sich nicht um zusätzliches Öl kümmern. Wie oft beobachte ich im Leben solche unbekümmerte gläubige Menschen, die meinen, ich muss mich nicht anstrengen, Gott liebt mich, er wird mich vor Nöten bewahren und ich werde glücklich und reich bis ans Ende meiner Tage leben. Kennen Sie solche Menschen? Oder die anderen meinen, sicher passiert die Entrückung vor der großen Trübsal. Der Herr kann nicht zulassen, dass seine Kinder leiden. Das ist nichts anderes als eine Art Wohlstandsevangelium. Nichts anderes. Und dann kommt der Bräutigam und alles ist vorbei. Öl zu haben, meine Lieben, Öl zu haben ist unsere Bereitschaft zu dienen, aber auch zu leiden. Das bedeutet, Öl zu haben. Jetzt kommen wir zu den spannendsten Fragen. Was ist das Öl? Nur die Bergpredigt kann uns erklären, was Öl ist. Und da komme ich auf eine ganz berühmte Stelle in der Bergpredigt, Matthäus 5, Verse 15 und 16. Jesus sagt, man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einem Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So, Achtung, lasst euer Licht leuchten von den Leuten, damit sie ihre Glaubensbekenntnisse hören, damit sie ihre Gebete hören, damit sie wirklich. Warum protestieren Sie nicht? Schlafen Sie schon? Sind Sie schon eingeschlafen? Sie müssen den Text lesen, Leute. Das ist unheimlich wichtig zu begreifen, was Jesus hier sagt. Damit Sie eure guten Werke sehen. Das ist der Schlüssel zu diesem Gleichnis. Damit Sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Für die Begegnung mit dem Bräutigam ist es sehr wichtig, dass wir die Hände voller guter Werke haben. Die Frauen, das Öl, sprich gute Werke haben, dürfen an der Hochzeit teilnehmen, sprich ins Reich Gottes eintreten. Dass mit Öl gute Werke gemeint sind, ist in der rabbinischen Literatur oft belegt. Wichtig dabei ist Folgendes. Jetzt kommt ein sehr wichtiges Punkt. Bitte nicht verschlafen. Es geht nicht um die Werkgerechtigkeit, sondern um ein Leben in der Heiligung. Es geht um die Lebensgestaltung. Gemeint sind nicht die Werke aus den Verdienstgedanken, sondern Taten, die aus Gottes Beziehung folgen. Verstehen Sie den Unterschied? Der Unterschied ist krass und gewaltig. Aber das ist ja sehr wichtig zu begreifen. Jetzt möchte ich euch etwas von dem hebräischen Denken weitergeben. Die guten Taten heißen in der Bibel Mitzvot. Haben Sie vielleicht gehört, hebräisches Wort, Mitzvot, Plural, Singular, Mitzvah. Das heißt die Gebote Gottes. An seinen Taten kann der Mensch merken, wozu er fähig ist, im Guten und im Schlechten. Deshalb geht die Bibel davon aus, das ist schon jetzt hebräisches Denken, dass eine gute Tat eine Handlung ist, die der Mensch und Gott gemeinsam tun. Gemeinsam. Die Tat im Sinne eines Gebots, eine Mitzwa, ist ein Akt der Vereinigung mit Gott. Das Wort Glauben wird in der hebräischen Bibel als Wandeln mit Gott beschrieben. Dieses Wort Wandeln steht in der deutschen Ausgabe der Bibel über 200-300 Mal. Sie kennen die Stelle im Alten Testament, da steht geschrieben, und Noah wandelte mit Gott. Kennen Sie das? Was heißt das? Dass Noah mit Gott auf einem Touristikpfad wandelte? Nein. Das bedeutet, dass Noah sein Vertrauen zu Gott in einem bestimmten Lebensstil zum Ausdruck brachte. Mit anderen Worten, jetzt bringe ich euch noch einen hebräischen Begriff, das heißt Halacha. Das Wort Halacha kommt vom hebräischen Wort Lalechet, das heißt gehen oder wandeln. Es geht darum, dass in einer gläubigen Gemeinschaft oder gläubigen Gemeinde bestimmte Regeln da sind, die Gläubigen mit dieser Gemeinschaft verbinden. Halacha, das heißt, mit Gott gemeinsam auf dem Weg zu sein. Kennen Sie das, den hebräischen Begriff Torah? Was heißt Torah? Oh, das ist das. Das passiert nicht oft bei meinen Veranstaltungen. Zunächst geben die Leute 10 falsche Antworten und dann kommt die Weisung. Ja? Also das ist die beste Übersetzung, die sein könnte. Ja? Richtig, ja. Torah bedeutet Wegweisung, Anweisung zum praktischen Handeln. Die Torah ist in erster Linie Weg Gottes und nicht Gesetz Gottes. Torah beinhaltet die Gesetze, aber das ist nicht das Gesetz. Ja? Deswegen verlangt Gott immer von seinem Volk Israel in seinen Wegen zu wandeln. Im Schöpfungsbericht steht, dass Gott den Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Diese Gottes-Ebenbildlichkeit des Menschen schließt ein, wie Gott zu handeln. Deshalb sind unsere Taten entweder eine Antwort an Gott oder eine Abwendung von Gott. Den Willen Gottes zu tun, heißt in seinem Namen zu handeln und dadurch seine Herrlichkeit in diesem Welt Raum geben. Glauben im biblischen Sinne ist nicht ein Gefühl, ist kein Glaubensbekenntnis. Glauben ist die Antwort an Gott mit dem ganzen Leben, mit dem Wort und Tat. Glaube und Werke und gute Taten gehören zusammen. Kennen Sie Jakobusbrief? Also ich von der Geschichte weiß ich, dass für Luther das ein großes Problem war, den Jakobusbrief. Er wollte ihn in der Bibel nicht haben, weil er das begreifen nicht konnte, diese Wahrheit, die wir jetzt behandeln. Ja, dass der Glaube und Werke sind zwei Teile einer Medaille. Deshalb schildert Jesus das Thema mit dem Gleichnis von 10 Jungfrauen auf eine sehr nachdrückliche Art. Ich möchte euch gerne eine interessante Parallele aus der rabbinischen Literatur zum Schluss bringen. Es gibt in der Bibel einen Vers in dem Buch von Prediger. Prediger, Kapitel 9, Vers 7 und 8. Ich lese ab Vers 7. So gehe hin und iss dein Brot mit Freuden. Trink deinen Wein mit gutem Mut, denn dies, dein Tun, hat Gott schon längst gefallen. Lass deine Kleider immer weiß sein und lass deinem Haupte Salbe nicht mangeln. Nochmal, lass deine Kleider immer weiß sein und lass deinem Haupte Salbe nicht mangeln. Und zu diesem Vers gibt es einen Kommentar aus dem Talmud. Ich gehe davon aus, dass Sie in Ihren Bibelstunden und Gottesdiensten nicht Talmud lesen. Deswegen werde ich euch heute diese Köstlichkeit weitergeben. Eine kleine Geschichte. Bar Karpa und Rabbi Itzak Bar Kapra, das sind die zwei unterschiedlichen Personen, sagten zu der Frau eines Schiffsherrn, die sich von ihren Nachbarinnen putzte. Dein Mann ist noch nicht hier. Für wen putzt du dich? Mein Mann, antwortete sie, ist ein Schiffsherr und kann bei günstigem Winde jeden Augenblick eintreffen und vor mich treten. Ist es daher nicht besser, wenn er mich in einem schönen als in einem nachlässigen Anzug findet? Und jetzt kommt das Kommentar. So seien deine Kleider weiß. Das heißt, rein von Sünden, und Öl auf deinem Haupte fehle nicht, das heißt gute Werke. Haben Sie das Gleichnis verstanden? Das Anziehen eines schönen Kleides für die bevorstehende Ankunft des Ehemannes ist eine Tat, also wir sprechen über die gute Werke, gute Taten, ist eine Tat, die aus der Beziehung heraus geschieht und die Freude der Frau zum Ausdruck bringt. Solche Taten sind mit dem Öl im Gleichnis von 10 Jungfrauen gemeint. Es wäre absurd, diese Frau in diesem Gleichnis zu unterstellen, dass sie damit etwas bei ihrem Mann verdienen will, nicht wahr? Also, Gottes Beziehungen. Auch im Gleichnis von Weltgericht, im selben Kapitel, das, was wir vom Gleichnis von 10 Jungfrauen gelesen haben, geht es auch darum, um dieses Thema. Schauen Sie mal an, Matthäus 25, 32, 33. Und alle Völker, ich bin schon fast am Ende, ich weiß, dass Sie müde sind, aber lass uns noch mal 5 Minuten konzentrieren. Und alle Völker werden von ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet.
An dieser Stelle ist die ganze Gemeinde immer gespannt, wenn man darüber gepredigt hat. Bin ich ein Schafe? Bin ich ein Bock? Ja?
Und er wird die Schafe zu seinen Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Also ich bin sicher, in diesem Raum wollen alle rechts stehen. Ja? Jetzt möchte ich euch gerne eine ganz knifflige Frage stellen, bevor ich die nächsten zwei Verse lese. Nach welchem Kriterium, nach welchem Prinzip werden diese Menschen gerichtet, beziehungsweise wir? Das ist keine rhetorische Frage. Bitte? Gut, gut, seien Sie mutig, laut zu sagen, ja. Nach Ihren Werken, meine Lieben, ja. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Was wir den anderen im Namen Gottes tun, tun wir Gott selber. Die Verantwortung ist sehr groß. Ich muss Ihnen sagen, es tut mir leid, wenn ich riesige Evangelisationen manchmal beobachte auf den Stadien und woanders, wo die Leute aufgerufen sind, ein Zeichen oder eine Hand zu geben, um Jesus nachzufolgen. Und es tut mir wirklich leid, weil diese Menschen, die meisten von ihnen, verstehen nicht, wofür sie sich entscheiden. Im Judentum geht sowas nicht. Jeder Mensch muss eine bewusste Entscheidung treffen. Und ich muss Ihnen sagen, es ist eine gewaltige Herausforderung, Jünger Jesu zu sein. Gewaltige Herausforderung. Zum Schluss eine Geschichte. Eine Geschichte aus meinem Leben. Vor einigen Jahren wurde ich nach Freiburg eingeladen, um dort jüdischen Menschen von Jesus zu erzählen. Ich muss Ihnen sagen, es gibt in meinem Leben wahrscheinlich nicht viel Wichtigeres, als meinem Volk, meinen jüdischen Geschwistern von Jesus weiter zu sagen. Es war eine ganz gute Gruppe aus 30, 50 russischsprachigen Juden. Als ich fragte, wer kümmert sich um diese Leute, wurde ich mit einer Schwester bekannt gemacht. An ihrer Tracht erkannte ich, dass sie Eidlinger Diakonisse war. Sie erzählte mir, dass Gott ihr aufs Herz gelegt hätte, die Anliegen der jüdischen Menschen in Freiburg ernst zu nehmen. Also die Schwester ist schon seit vielen Jahren dient in Berlin jetzt an einer ganz anderen Stelle, aber das ist die Geschichte passierte damals. Ja. Und dann sagte sie mir, aber das ist nur mein zweiter Job. Mein Hauptprojekt ist die Stadt Kiew in der Ukraine. Als ich Ukraine hörte, dann wurde ich aufmerksam, das ist meine Heimatstadt. Und dann zeigte mir diese Frau, diese kleine, ja, nach dem Maß, diese kleine Schwester, herzzerreißende Bilder. Teenager im Gefängnis, Obdachlose, arme und kranke Menschen, Kinder ohne Hoffnung. Ein Junge wurde in der Ukraine durch einen Unfall fast getötet. Schwester Inge erreichte es, eine Menge Geld zusammenzubringen, um diesen dort in der Ukraine zum Tod verurteilten Jungen nach Deutschland zu bringen, ihm mehrere OPs zu finanzieren und ihm buchstäblich das Leben zu retten, das der Junge lebt. Ich möchte bei dieser Frau lernen. Ich möchte bei solchen Menschen lernen, andere Menschen mit den Augen Jesu zu sehen. Der letzte Satz in dieser Bibelstunde. Wenn du einmal in den Himmel kommst, dann entdeckst du, dass dich nicht die Menschen umgeben, denen du die Leviten gelesen hast. Auch nicht die Menschen, denen du deine theologischen Ansichten mitgeteilt hast, sondern die Menschen, deren Leben nach einer Begegnung mit dir positiv verändert wurde. Amen. Ich möchte beten.
Avinu Shebashamayim, unser Vater im Himmel, wir danken dir für deine Gnade, dass du uns in deinem Sohn Jesus Christus gegeben hast. Wir danken dir, dass wir in ihm die Fülle deiner Gottheit erleben dürfen und die Fülle deiner Gnade. Und ich bitte dich an dieser Stelle, lass uns alle aufmerksam werden auf dein Wort, auf deine Warnungen, aber auch ermutigt werden in unserem Handeln in dieser Welt. Lasst uns bitte mit allen unseren Kräften, so wie du deinem Volk gesagt hast, mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, etwas dafür tun, dass diese Welt deine Herrlichkeit sehen kann. Im Namen deines Sohnes, Jeshua HaMashiach, Jesus Christus.